Das ist fast 1:1 der Luthertext. Wenn wir gleich diesen Text aus der Lutherbibel lesen, werden wir das feststellen. Wenn du die nächste Folie auflegst, Dankeschön. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet, und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Die Verse 1-3 wird vielleicht jemand vermissen, weil dort in dem Lied einige Aussagen draus genommen sind. Aber sonst, denke ich mal, wird es zu viel. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, ein sehr schönes, ruhiges, vertrauendes Lied. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat mir alles geschenkt. Und das kann man in ruhigen Tönen miteinander singen, vielstimmig, so vielstimmig man kann. Da muss man keine Hektik machen, da muss man keine, was auch immer, Vorgaben haben, sondern das kann man miteinander singen und ihm die Ehre geben. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, da kann man drin ruhen. Das macht dieses Lied sehr, sehr schön deutlich. Ich ruhe in der Gnade Gottes. Ich kann von Note zu Note weiterschreiten. Ich bin in ihm geborgen und bei ihm zu Hause. Das Thema Handeln und Werke, wenn man da ein wenig drauf guckt, lass ruhig diese Folie stehen, da ist dieses Wort ja mehrfach drin. Etwas zu tun. Wie reagiert man darauf, dass Gott alles getan hat? Wie reagiert man in einer Leistungsgesellschaft, wo wir darauf gebürstet sind, alles zu tun, alles zu machen, nach Leistung bewertet werden, und dann hat er alles getan und wir brauchen uns nur beschenken zu lassen? Das ist manchmal peinlich, wenn man zu einem Geburtstag hingeht und hat keine Blume dabei oder kein Geschenk dabei. Oder wenn Menschen zu einem kommen und wir haben ihm vorher gesagt, wenn du kommst, bring bitte kein Geschenk mit. Und dann ist es so ein riesiges Geschenk mit irgendwas. Wenn jemand mit Geschenk kommt, dann ist man ja auch verpflichtet, doch in gleicher Größe zurückzuschenken, wieder etwas zu geben. Der Blumenstrauß, der gleiche Blumenstrauß, wenn wir zu euch kommen. Manchmal mache ich es tatsächlich, wenn ich den einen oder anderen aus eurer Mitte besuche, dann habe ich nichts dabei. Das fällt schwer. Manchmal kommen Gäste zu uns und haben nichts dabei, weil sie das ernst nehmen, was wir vorher gesagt haben. Bitte bringt nichts mit. Aber das ist schon eine heikle Sache. Man ehrt denjenigen, zu dem man kommt. Man möchte etwas dabei haben. Man möchte Danke sagen, sicherlich auch. Wie reagiert man, wenn man ein Geschenk bekommt und gesagt kriegt, du kannst nichts tun, du brauchst nichts tun? Was macht man da? In was für eine merkwürdige Situation bringt uns da Gott, dass er alles getan hat? Das ist für Paulus sicherlich auch so eine schwierige Sache. Er ist Aktivist durch und durch. Vor seiner Bekehrung, nach seiner Bekehrung. Vor seiner Bekehrung hat er die Christen verfolgt mit allem, was er hatte. Nach seiner Bekehrung hat er Christen gebaut, Gemeinden gebaut mit allem, was er hatte. Er ist Aktivist durch und durch. Als er den Römerbrief schreibt, ist er noch frei. Als er den Epheserbrief schreibt, ist er gefangen. Wie reagiert ein Mann, der Aktivist ist, wenn sein Leben so aussieht? Wenn er allen Leuten in den Gemeinden sagt, ihr müsst für das Reich Gottes so richtig etwas bewegen, müsst dies und jenes und hier und da und da und da und dann ist er selber gefangen mit Ketten. Er wird nach Rom gebracht, um dort verurteilt zu werden, um dort hingerichtet zu werden. Er ist ja dann auch hingerichtet worden dort. So ein Mann, der Aktivist ist durch und durch, wie reagiert er, wenn er nichts mehr tun kann? Und die Tiefe der Aussagen hier im Epheserbrief machen deutlich, dass das in seinem Denken, in seinem Glauben tiefe Wurzeln, tiefe Furchen gebracht hat. Gott hat doch alles getan. Ich kann nichts mehr tun, aber eigentlich, ich brauche auch nichts tun, denn er hat doch schon alles getan. Und er formuliert das dann im Epheserbrief durch die Bank durch, in all dem, was er da schreibt. Und deswegen ist das Thema Werke hier im Epheserbrief 2, im zweiten Kapitel, so ein zentrales Wort. Werke, Werke, Werke. Wir müssen doch was tun, aber wir können nichts tun. Ich bin doch ausgesandt, Heidenapostel zu sein, soll die ganze Welt zu Christus führen. Jetzt bin ich gefesselt. Was soll ich denn machen? Dieses Werke, diese Frage nach dem, was wir tun können, eine ganz wichtige Sache. Paulus ist gefangen, es geht seinem Ende zu. Wir kommen von Erntedank. Am letzten Sonntag haben wir Erntedank miteinander gefeiert. Wir leben von Gottes Taten, wir leben von seiner Zuwendung. Unsere ganze Existenz ist davon abhängig, dass er uns Sommer schenkt und Winter schenkt, dass er uns Regen gibt und Sonne gibt, Wärme und Kälte, Schnee und all diese Dinge. Und Gott hat es zugesagt, ich werde das nicht beenden. Am letzten Sonntag ist das Thema gewesen. Wir leben davon, dass Gott uns beschenkt mit seiner Schöpfung und in seiner Schöpfung. Und wenn Gott das nicht so gemacht hätte, dass aus Erde, dass aus Sand Nahrung wird, was für ein Wunder, wenn er das nicht so gemacht hätte, wenn wir also Sandkörner essen müssten, was wäre das für eine seltsame Sache. Er lässt Dinge wachsen und die Pflanzen produzieren verschiedenste Stoffe, von denen wir uns ernähren können. Er schenkt regelmäßig Regen und Sonne, Wärme, Schnee und all diese Dinge. In diesem Jahr, ich habe vor ein paar Jahren Wein gepflanzt, in diesem Jahr sind zum ersten Mal größere Weintrauben entstanden. Wir haben eine ganze Reihe, mehrere Teller voll davon ernten können. Ich habe die Dinger gepflanzt, natürlich, und der Regen hat's begossen, Gott hat's wachsen lassen. Zum ersten Mal etwas ernten, natürlich, das ist meine Rebe, wir haben die gepflanzt, aber Gott ist doch letztlich derjenige, der das Wachsen geschenkt hat. Und es ist schön zu sehen, zum ersten Mal, letztes Jahr waren die noch ein bisschen und davor das Jahr waren sie absolut daneben. Dieses Jahr waren sie rot und sie sind groß geworden und einige davon haben gut süß geschmeckt. Das ist schon eine besondere Sache, wenn man plötzlich merkt, was es heißt, der Segen Gottes wird von Jahr zu Jahr mehr, es wird schöner, es wird roter, es wird süßer. Ich habe es gepflanzt, aber Gott hat es wachsen lassen, hat seinen Segen dazu geschenkt. Das ist uns ein wenig abhanden gekommen in Großstädten, wo wächst da schon irgendwie Getreide, manchmal hier oder manchmal da natürlich. Bei Paulus geht es nicht um die Frage der Ernte, Erntedanks, obwohl die Juden ja mehrere große Erntedankfeste haben. Aber bei Paulus bekommt die Frage der Abhängigkeit von Gott, was tue ich und was hat Gott getan? Eine ganz andere Tiefe, eine grundsätzliche Tiefe. Er denkt darüber nach, dass das eigentlich zum Wesen, zum grundsätzlichen Wesen Gottes dazugehört. Er ist der Schenkende. Wenn du nicht in der Lage bist, die Geschenke von Gott aus seiner Hand anzunehmen, gehörst du nicht zu ihm. Wenn du bei ihm etwas leisten willst, um ihn zu einem gnädigen Gott zu machen, bist du bei ihm, bei dem Gott, den die Bibel beschreibt, an der falschen Stelle. Das führt bei Paulus zu ganz tiefen geistlichen Aussagen. Er, der als Aktivist den Brief schreibt und gefangen ist, muss nachdenken über die Frage, wer wird denn jetzt wohl Heidenapostel? Wer geht in meine Fußstapfen rein? Wer übernimmt meinen Job? Wer tut die Taten, die normalerweise ich tun soll? Gott hat mich doch dazu berufen. Antwort des Paulus: Eigentlich hat er uns zuerst geliebt. Die Christenheit hat das formuliert: vorlaufende Gnade. Gottes Gnade läuft mir immer voraus. Die Frage, die Luther hatte, jetzt am Ende des Monats ist hier nun wirklich zu Ende geluthert oder dann geht es so richtig los oder was auch immer, wenn dann wirklich Reformationstag ist und so. Das ist ja seine Frage gewesen als Augustinermönch, der als Mönch gelernt hat oder geführt wurde, dass man viel tun muss für Gott. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und er beichtet mehrfach am Tag und so weiter und so weiter. Und sein eigener Beichtvater wird schon irre daran, weil dieser junge Mann immer wieder kommt und immer noch was hat und immer noch beichten möchte und zutiefst spürt, ich bin Sünder und bleibe Sünder. Was kann ich tun, um einen gnädigen Gott zu kriegen, zu produzieren? Und dann diese Aussage, er war schon vorher gnädig, bevor du was tun kannst. Er hat schon alles getan. Seine Gnade läuft dir nicht hinterher, sondern voraus. Du musst sie dir nicht erarbeiten durch irgendwelche Werke, sondern bevor du in der Existenz lebst, ist seine Gnade dir schon vorausgegangen. Und eigentlich fängt das in der Schöpfung schon an. Eigentlich fängt das in der Schöpfung schon an. Wenn du den nächsten Predigtext mal drauflegst. Gott ist Schöpfer und Erhalter. Gott ist Schöpfer und Erhalter. Wenn Gott uns nicht geschaffen hätte, hätten wir ohnehin nicht leben können. Wenn uns Gott nicht erhalten würde, also jedes Jahr uns Ernte schenkt, uns Nahrung gibt, jedes Jahr neu, könnten wir auch nicht leben. Du kannst nur irgendwas tun, weil diese beiden Sachen von vornherein gegeben sind. Gott läuft mit seiner Gnade, mit seinem Ja zu dir und deinem Leben immer deinem Leben voraus. Du bist sozusagen immer Nachläufer. Du bist immer Nachfolger. Du bist immer derjenige, der nach seiner Gnade etwas tun kann. Und das verändert unsere Beziehung zu Gott zutiefst. Wenn du den Eindruck oder solange du den Eindruck hast, die Liebe Gottes mit deinen Taten, die erkaufen, erarbeiten, bewirken zu müssen, hast du das Wesen Gottes nicht verstanden? Hast du das Wesen Gottes nicht verstanden? Denn er sagt zu dir ein Ja. Die Schöpfung, in der Schöpfung sagt Gott zu den Pflanzen und Tieren und so weiter, sagt er, siehe, es ist gut. Und zu dir sagt er, siehe, der ist sehr gut. Du bist in den Augen Gottes sehr gut. Bevor du überhaupt über dich selber nachdenken kannst, hat Gott schon zu dir gesagt, ich freue mich, dass du da bist. Und dann sagt er zum Menschen, seid fruchtbar und mehret euch, es kann gar nicht genug von euch geben. Was für ein Kompliment. Was für ein unbedingtes Ja zu deiner Existenz. Das ist wichtig, diese grundsätzliche Einstellung Gottes zu mir und zu dir, zu deinem Leben wahrzunehmen, gerade auch wenn es dunkle Tage gibt, wenn wir in den Herbst hineingehen, wenn die Blätter abfallen, wenn der Nebel kommt und die ganze Seele wieder anfängt, krumme, komische Gedanken zu bekommen. Diese Dinge grundsätzlich für sich und sein Leben geklärt zu haben. Ich weiß, dass Gott ein Ja zu mir gesprochen hat. Ich muss mir die Gnade Gottes nicht erarbeiten. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Paulus muss darüber nachdenken, gerade auch an den Stellen, wo er gefangen ist, als Aktivist nichts mehr tun kann, seiner Berufung gemäß nicht mehr arbeiten kann. Du hast mich doch berufen zu diesem Dienst und jetzt lässt du das zu, dass ich an Füßen und Händen gefesselt bin. Man nimmt sogar an, dass ein Soldat, also ein römischer Legionär, an diesen Paulus gefesselt wurde, vielleicht sogar zwei. Das war üblich. Gott ist Schöpfer und Erhalter. Wenn er mich nicht geschaffen hätte, wenn er mir nicht Nahrung geben würde, könnte ich gar nicht leben und diese komischen Fragen überhaupt gar nicht stellen. Das Zweite, worüber Paulus nachdenkt, ist, dass das ja bei der Erlösung genauso ist. Dass das ja mit dem Thema des ewigen Lebens ganz genauso ist. Er schenkt mir das Leben hier auf dieser Erde, aber das Leben in der Ewigkeit ist ganz genauso. Es lebt davon, dass Gott zuerst ein Ja gesprochen hat, zuerst eine Lösung gefunden hat für meine Schuld und für meine Sünde. Bevor ich an mir und meiner Seele, an meinem Verhalten, an der Art, wie ich mit Menschen umgehe, etwas verändern kann, hat er den Grund dafür gelegt. Er hat die Versöhnung geschenkt und jetzt darf ich in dieser Versöhnung leben. Ich darf als Versöhnter leben und ich darf als Versöhnender leben. Natürlich möchte Gott, dass die Versöhnung, die in dich hineingepflanzt ist, jetzt Realität wird an deinem Leben. Du kannst nicht mit Menschen unversöhnt leben, während wir miteinander Abendmahl feiern. Das geht nicht, das passt nicht. Natürlich kommt dann irgendwo, dass ich auch aufgefordert bin, meinen Lebensstil zu verändern und Dinge so zu tun, wie Gott sie in mir angelegt hat. Aber das kann ich nur machen, weil ich weiß, dass Gott diesen Funken in mich hineingelegt hat, diese Gnade mir gegeben hat. Du musst es nicht aus deiner eigenen Substanz machen, sondern von ihm dich beschenken lassen. Ein wunderschönes Wortspiel. Vers 9, das Wort Ergon heißt eigentlich Werk, heißt eigentlich Leistung. Denn nicht aus Werken, nicht aus Leistung sind wir gerettet, damit sich nicht jemand rühme. Und damit wird deutlich, dass das etwas ist, was wir, ja, wo wir uns anstrengen müssen. Ich stelle mir da den Sisyphus immer vor. Sisyphus auch in der griechischen Mythologie, dieser arme Kerl, der da in der Unterwelt ist und einen riesigen Stein nach oben drücken muss oder schleppen muss oder rollen muss. Aber weil seine Füße kurz vorm Ende angekettet sind und die Kette nicht ganz so lang rollt, das ganze Ding über ihn wieder zurück. Er muss wieder von vorne anfangen. Das ist Leistung, das ist Schwerarbeit, so einen schweren Klotz zu schreiben. Wenn Gott gesagt hätte, du kannst nur erlöst werden, wenn du solche schweren Klötze herumschleppst, dann würden wir sagen, okay, das verstehe ich, das ist Leistungsgesellschaft, nur die Leute, die schwere Klötze schleppen, die kriegen es, die können erlöst werden. Nein, genau das nicht. Es geht nicht um das Thema Ergon, um meine Leistung, sondern es geht um das Thema Poema. Und das heißt Gebilde und auch Werk. Aber das ist ein Werkstück. Als ich damals Tischlerlehre zu Ende hatte, musste ich ein Werkstück einmal unter Zeitdruck in der Industrie- und Handelskammer, also in der Handwerkskammer machen. Ich mit verdeckter Verzinkung und was weiß ich was. Das war mein Werkstück und dann nachher ein Gesellenstück. Das ist ein Werkstück. Wonach dann der zu Prüfende zu prüfen ist. Was kann er? Nicht? Kann er verdeckte Zinken, kann er und so weiter. Und dieses Wort steht hier. An diesem Werkstück Poema kann man erkennen, ob das ein Geselle ist oder Meister ist, ob er seine Prüfung bestanden hat. Ist doch hochinteressant, wie Paulus dieses Wortspiel macht. Nicht Leistung ist es, sondern es ist ein Werkstück. Ein Meisterstück. Du bist ein Meisterstück Gottes, an dem man feststellen kann, dass Gott der Meister der Schöpfung ist. Es geht nicht um deine Leistung, es geht darum, dass Gott dich beschenkt hat, meisterlich. Im Römer 1 nimmt Paulus diesen Gedanken und sagt, deswegen sind die Menschen, die ihm, die Gott nicht die Ehre geben, unentschuldbar. Denn an dem Meisterstück hätte man den Meister erkennen müssen. Da steht auch das Wort Poema, Vers 10. Hier sagt er, dieses Meisterstück ist etwas, wo er dir alles schenkt. Er hat dich meisterlich gemacht, er hat dich perfekt gemacht und gibt dir dein Leben. Das muss man genießen, das darf man genießen. In der Gegenwart Gottes sagt mir Gott, wer ich bin. Ich gebe alles für dich. Mir kommt ja dieser Bibelvers oder diese Situation Davids ins Gedächtnis, wo der Prophet Nathan zu ihm gesandt wird und wurde, nachdem er mit Bathseba da diesen Blödsinn gemacht hat. Und David bekommt zu sagen von Nathan, ich habe dir alles gegeben, spricht der Herr. Und wäre es in deinen Augen nicht genug gewesen, hätte ich dir noch mehr gegeben. Aber du musstest ja sündigen. Was für ein Wort. Ich habe dir alles gegeben. Und dann zählt er das auf, nicht? Alles, was Saul gehabt hat, selbst seine Frau und sein Harem, alles habe ich dir gegeben. Und wäre es nicht genug gewesen, ich hätte dir noch mehr gegeben. Wärst du zu mir gekommen, ah, das reicht mir nicht, noch 10 Frauen mehr, oder was weiß ich was? Aber du musstest ja sündigen. Darin wird das Wesen Gottes sehr deutlich, er hätte und würde dir noch mehr schenken. Aber du musstest ja sündigen. Du musstest ja andere Wege finden, um dir das zu beschaffen, wo du den Eindruck hattest, dass es nicht genug ist. Gott, der Herr, hätte dir mehr geschenkt. Hätte dir Segen gegeben, vielleicht nicht immer im Reichtum, noch mehr Mercedes oder so irgendwas, sondern an Segen. Aber du musstest ja unbedingt einen eigenen Weg gehen und musstest sündigen. Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Gott tritt in Vorleistung, wenn du die nächste Folie auflegst. Ja, jetzt ist die Formatierung wieder eingeknickt, aber das macht nichts. Gott tritt in Vorleistung. Gott tritt in Vorleistung im Bereich der Schöpfung, als Schöpfer. Gott tritt in Vorleistung im Bereich der Erlösung. Unser Leben ist ein Leben der Nachfolge. Der Nachfolge im doppelten und dreifachen Sinn. Bevor du etwas tun kannst, bevor du etwas denken kannst, bevor du dir selber Vorwürfe machen kannst, Gott ist immer in Vorleistung schon getreten für dich und dein Leben. Er hat dich lieb. Deswegen sagt Paulus, aufgrund der Liebe Gottes, du kannst keine Liebe kaufen. Du kannst keine Liebe leisten. Du kannst mit deiner Leistung auch keine Liebe kaufen. Das geht nicht. Liebe ist unbegründbar. Sie ist da. Sie ist unkaufbar. Das fällt uns schwer anzunehmen, Geschenke anzunehmen, ohne sofort ein Gegengeschenk zu machen. Aber es macht deutlich, dass wir mit der Liebe Gottes zu tun haben, dass wir mit seiner Herrlichkeit zu tun haben, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit und dass diese Barmherzigkeit unendlich ist. Diese Liebe ist eine unendliche Quelle. Natürlich, zu Weihnachten werden wir wieder predigen, Geschenke, die Gott macht. Jedes Geschenk muss man annehmen und auspacken, selbstverständlich. Wir sind aufgefordert, die Geschenke Gottes auszupacken und in unsere Existenz sozusagen einzufügen. Was nützt es mir, 100.000 Geschenke Gottes zu haben und sie nicht anzuwenden, sie nicht auszupacken, sie nicht in mein Leben zu integrieren? Die Versöhnung, den Frieden, den er mir schenkt. Was nützt die Versöhnung Gottes in meinem Leben, wenn ich sie nicht auf andere Menschen anwende oder auf mich selber? Der Friede Gottes, der in mein Leben hineingegossen wurde, die Liebe Gottes nicht auch auf andere Menschen zu übertragen, mit ihnen genauso umzugehen, wie Gott mit mir umgegangen ist. Wie Gott mir, so ich dir. Wir wollen so eine kleine Predigtreihe anfangen mit dieser Frage der Barmherzigkeit Gottes. Wie Gott mir, so ich dir. An der Stelle möchte Gott mein Leben verändern und in die Hand nehmen. Darum soll es in den nächsten Malen gehen. Wie kann man auf Geschenke reagieren? Man kann und soll Danke sagen. Das Beispiel mit Weihnachten im Schuhkarton ist sehr schön. In leuchtende Kinderaugen zu schauen, wenn sie etwas geschenkt bekommen haben, eine wunderschöne Sache. Paulus sagt in seinen Briefen, auch im Epheserbrief, auf dass wir etwas seien zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Gott beschenkt uns, damit wir etwas sind und werden zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. An anderer Stelle formuliert er Frucht der Lippen. Das Gebet, der Lob, das Loben ist eine Antwort auf Gottes Geschenke. Gott erwartet nicht von uns, dass wir wie Sisyphus irgendwelche schweren Steine schleppen, sondern erwartet, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir in dem Lobpreis mitsingen. Oh, das fällt uns schwer, weil die ja in Englisch sind oder nicht in Englisch sind. Mir hat mal jemand gesagt, ihr immer mit eurer Abba-Anbetung. Mag sein, dass manche Lieder wie Abba klingen. Mir hat mal jemand gesagt, das hört sich ja wie eine kranke Katze an, so wie die da singt. Mag sein, dass manchmal wir an den Mikrofonen uns anhören wie kranke Katzen. Aber der Lobpreis ist nicht für dich, sondern für Gott. Er muss nicht dir gefallen, sondern Gott, der Herr, ist derjenige, der Ziel des Lobpreises sind. Ob wir uns nur als kranke Katzen vorkommen oder mit Abba-Anbetung oder was auch immer man an Schimpfworten finden kann, dafür als Begründung, dass ich nicht mitsinge. Deswegen singe ich nicht mit, deswegen komme ich auch gar nicht erst. Es geht nicht darum, dass es deine Geschmacksnerven trifft, dass du gelobt wirst, sondern es geht darum, dass wir miteinander den Herrn loben. Mit Musik oder ohne Musik. Es ist eine Frage des Herzens, es ist die Frucht der Lippen, es ist die Antwort auf Gottes Geschenke, dass ich ihm die Ehre gebe. Wie schön ist es, wenn man ein paar 2-, 3-, 4-jährige Kinder hat und sie einem ein Lied singen. Zu Weihnachten oder zum ersten Mal die Flöte in der Hand. Zu Weihnachten wird es ja wieder solche Situationen geben. Deine Tochter oder dein Sohn hat in seiner Musikschule, wir haben eine solche Tochter gehabt. Oder haben sie immer noch. Und sie hat Bassflöte gelernt und Piccoloflöte und was nicht alles. Wenn man das zum ersten Mal zu Weihnachten, lach nicht so, zum ersten Mal zu Weihnachten hört, oh, kranke Katze. Aber ist es deswegen nicht dein Kind trotzdem? Und freust du dich als Vater oder als Mutter nicht trotzdem? Oder gerade deshalb, weil sie zum ersten Mal die Bassflöte in der Hand hat? Sagst du deswegen, jetzt gehe ich raus, ich kann das ja auch so, feiert alleine Weihnachten oder so, irgendwas. Du strahlst als Vater über alle Backen, die du hast. Und so muss ich mir das vorstellen, wenn wir uns vergleichen mit dem höheren Chor, der Engel. Eieiei. Wenn ich mir vorstelle, dass Gott sich genauso freut, wie ich als Vater, als meine Tochter zum ersten Mal Piccolo, Bassflöte, was auch immer in den Mund genommen hat und Weihnachtslieder gespielt hat, da fließen die Tränen, da freust du dich von ganzem Herzen und freust dich, dass dieses kleine Mädel um deinetwillen diese Noten gelernt hat. Und da ärgerst du dich nicht darüber, dass 1 oder 2 von diesen Noten oder ganze Taktteile dann falsch gespielt sind. Garantiert nicht. Unsere innere Einstellung ist gefragt an der Stelle, was ist die Art und Weise, wie wir auf die Geschenke Gottes reagieren? Und zwar mit Dank, als Erntedank und mit Lob, Lobpreis, auf dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit und nicht zu deinem Ärger. Und ob das in dieser Sprache oder jener Sprache gesungen wird, darauf kommt es nicht an. Gott kann das garantiert übersetzen, was wir ihm da singen. Mach den Mund auf, wenn wir miteinander gleich beten, nimm Worte. Ich finde es schön, wenn wir vielleicht in kleinen Gruppen zu 5, zu 4, zu 6, wie auch immer zusammen sind und Gott die Ehre geben. Bevor wir überhaupt etwas tun können, ist seine Gnade uns vorausgegangen in Schöpfung und Erlösung. In Schöpfung und Erlösung, er läuft mir voraus und ich darf sein Nachfolger sein. Mach deinen Mund auf in Gebetsversammlung, such Gebetsversammlung auf. Nimm das nicht als Zeitverschwendung, warum muss der immer so lange beten? Manche Beter fangen bei Adam und Eva an und sind die ganze Heilsgeschichte am Beten. Sicher. Mach deinen Mund auf, wenn die Gemeinde betet, lobe ihn. Vielleicht hast du das zum ersten Mal noch nie getan, mach das. Lasst uns miteinander beten und ihm die Ehre geben. Es wäre schön, wenn wir jetzt aufstehen und wenn wir eine Zeit des Gebetes miteinander gestalten. Es wäre schön, wenn wir uns zu vier, zu fünf, zu sechs hinstellen und Gott danken für sein Geschenk, für seine Geschenke, die er uns gemacht hat. Wir wollen dann mit dem Vater unser diese Gebetszeit beenden. Lasst uns beten.